Wissen mobilisieren in 1 Quadratkilometer Bildung. Der Podcast, der Praxis und Wissenschaft zusammenbringt. Mit Anne Seifert. Herzlich willkommen zur 5. Folge des Podcasts Wissen mobilisieren in 1 Quadratkilometer Bildung. In dieser Folge geht es um die Kooperation mit Eltern in lokalen Bildungsnetzwerken. Wir starten wieder wie gewohnt mit einem Blick in die Praxis, ausgehend von den Interviews, die wir mit Verantwortlichen aus lokalen Bildungsnetzwerken von 1 Quadratkilometer Bildung geführt haben. Die Zusammenarbeit mit Eltern wurde hier fast immer als Bildungs- und Erziehungspartnerschaft oder mit dem Ziel umschrieben, eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft aufzubauen. Die Bedeutung, mit Eltern zusammenzuarbeiten, wird also hochgehalten und auch ganz unterschiedlich begründet. Und ein Zitat drückt das ganz gut aus. Und so klar ist mir eigentlich auch vorher nicht gewesen, dass eigentlich die ganze Familie Unterstützung braucht. Ich meine, bei jedem Problem, was das Kind auch immer hat, muss man eigentlich die gesamte Familie so im Blick haben. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Die ganz konkreten Ansätze und Herangehensweisen, wie in den Bildungskontexten und Netzwerken von 1 Quadratkilometer Bildung mit Eltern kooperiert wird, sind unterschiedlich je nach Kontext. Insgesamt wurde aber deutlich, dass Formate wie zum Beispiel Elterncafés besonders gut angenommen wurden. Und zwar sind es solche Formate, bei denen es darum geht, Informationen zu vermitteln, zum Beispiel über das deutsche Bildungssystem oder schulische Angebote. Also sozusagen Teilhabe und Einbindung durch Informationsfluss. Gleichzeitig gibt es viele konkrete Ansätze, die versuchen, die Kooperation mit Familien oder zwischen Familien und Bildungsinstitutionen auch qualitativ auszuweiten. Die Sprachbildungsprogramme Griffbereit und Rucksack sind Beispiele dafür. Oder auch die Initiierung von Elternversammlungen, bei denen Eltern Ideen einbringen können zu schulischen Fragen und mitdiskutieren können. Der Anspruch, die Eltern auf diese Art und Weise einzubinden, wurde von den Verantwortlichen in den lokalen Bildungsnetzwerken von 1 Quadratkilometer Bildung als etwas anspruchsvoller erlebt. Bei dem Versuch, zum Beispiel mit Eltern gemeinsam Ideen für die Gestaltung der Schule vor Ort zu sammeln oder sie zu fragen, was denn Eltern und Familien noch bräuchten, kam heraus, dass doch bestimmte Hürden bestehen, sich dort einzubringen und etwas unklar ist, warum diese Hürden da sind. Ein Zitat dazu, also die Eltern konnten nicht so richtig formulieren, was denn ihr Begehr wäre, obwohl sie kamen. So die Aussage eines Projektverantwortlichen. Ein anderes Beispiel, das deutlich macht, wie vielschichtig die Kooperation mit Eltern ist, zeigt sich in dem folgenden Zitat aus einem unserer Interviews. Also ich meine auch, dass ich da ganz oft Angst wahrnehme, also richtig tiefe Angst. Da können wir uns den Mund fusselig reden, dass noch alle Wege offen stehen, dass das auch wirklich nur eine Unterstützung ist. Sie kommen am nächsten Tag und sagen, Kind ist schlecht und bekommen Angst und weinen und wissen im Grunde nicht, ja, ob sie eine Zukunft bedroht schon wieder. Das kriegt man schwer vermittelt, selbst wenn der beste Übersetzer dabei steht. Viele Projektverantwortliche in den lokalen Bildungsnetzwerken von 1 Quadratkilometer Bildung orientieren sich in ihrer Handlungspraxis an den Zielsetzungen einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Gleichzeitig wurde deutlich, dass dieser Anspruch hier und dort auch an Grenzen stößt. Welche Erklärungen könnte es hierfür geben? Diese Frage greife ich über die Perspektiven aus der Wissenschaft auf, die ich wie schon gewohnt als Reflexionsfolie für die eigene Praxis anbiete. Vorab sei gesagt, diesmal haben die wissenschaftlichen Perspektiven das Potenzial, etwas aufzurütteln. Mehr dazu später. Perspektiven der Wissenschaft. Gehen im Folgenden so vor, dass ich die Grundideen von der Programmatik oder dem Ansatz der Bildungs- und Erziehungspartnerschaften, so wie sie von Werner Sacher im deutschen Sprachraum eingeführt worden wurden, vorstelle Dabei habe ich die Punkte ausgewählt, die für den Kontext von lokalen Bildungsnetzwerken wie 1 Quadratkilometer Bildung besonders wichtig erscheinen. Diese Grundideen wurden von einer anderen Wissenschaftlerin, Tanja Betz, hinterfragt, auf empirische Art und Weise und auch auf einer theoretischen Grundlage. Also es ist ein regelrechter Streit entfacht um diesen Ansatz Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Und dieses Hinterfragen von Tanja Betz kann, wie schon angekündigt, etwas aufrütteln oder verstören. Ich biete trotzdem auch ihre Perspektive an, weil es geht wie immer nicht darum, das eine für wahr und das andere für unwahr zu halten oder für besser oder für schlechter zu erklären, sondern die wissenschaftlichen Perspektiven sind gedacht als Angebot, um über die eigene Praxis nachzudenken, sie mit der eigenen Praxis in Beziehung zu setzen, die eigenen Erfahrungen zu verorten, um für die ein oder andere Frage vielleicht eine Erklärung zu finden, um gegebenenfalls eine zusätzliche Sicht auf die Dinge zu gewinnen und dann eigene Schlüsse daraus zu ziehen. Deswegen sollen hier beide Perspektiven ihren Platz finden. Zunächst zu Sacher. Also in seiner Argumentationslinie stellt Sacher die Bilder von traditioneller und gegenwärtiger Elternarbeit gegenüber. Also in der traditionellen Elternarbeit, sagt er, geht es verstärkt darum, Eltern zu informieren, ihnen Angebote zu unterbreiten, gegebenenfalls auch Ratschläge zu erteilen. Und der Informationsfluss ist dabei eben eher einseitig. Die Folge ist daraus mit Sacher, dass die Eltern zu, ich zitiere jetzt, bloßen Objekten der Bearbeitung werden und eine eher passive Rolle einnehmen. Aus Sacher 2012, alle Quellen sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Das neue Verständnis von Elternarbeit hat mit Sacher hingegen zum Ziel, dass pädagogische Fachkräfte und Eltern eher auf Augenhöhe kooperieren. Sacher bezieht sich in seinen Ausführungen vor allem auf die Parent-Teacher Association. Die hat in den USA nationale Standards entwickelt zur Zusammenarbeit mit Familien. Und auf dieser Basis hat Sacher auch für den deutschen Kontext Qualitätskriterien erfolgreicher Elternarbeit formuliert, die ich im Folgenden eine Auswahl davon kurz vorstelle. Ein erster Standard heißt Willkommenskultur. Ich zitiere aus Sacher 2012. Erfolgreiche Elternarbeit vermittelt allen Eltern das Gefühl, dass sie und ihre Kinder an der Schule willkommen sind und dass auch Eltern nicht deutscher Herkunftskulturen und sogenannte bildungsferne Eltern Teil einer Schulgemeinde sind, die von wechselseitigem Respekt geprägt ist und niemand ausgegrenzt wird. Eine Willkommenskultur zeichnet sich mit Sacher aus, zum Beispiel durch eine freundliche Gestaltung des Schulgeländes oder dadurch, dass auch auf einkommensschwache Eltern Rücksicht genommen wird bei der Planung von schulischen Veranstaltungen oder Ähnlichem. Tanja Betz sagt nun zu diesem Thema Willkommenskultur oder sie fragt kritisch, wer legt denn fest, wie eine gute Willkommenskultur aussieht? Wessen Orientierung, Haltung und Einstellung werden dabei berücksichtigt? Sie fragt weiter kritisch, kann eine Wohlfühlkultur dazu führen, dass strukturell verankerte Benachteiligungen nicht angesprochen werden oder gar nicht mehr gesehen werden? Darum geht es Tanja Betz insgesamt, dass sie sagt, gesellschaftliche Ungleichheit ist etwas, was so tief strukturell in der Gesellschaft verankert ist, dass es über Programme, die auf dieser Ebene wie Bildungs- und Erziehungspartnerschaften versuchen, Ungleichheiten zu nivellieren, da gar nicht gegen ankommen. Also die Frage zum Beispiel, wer hat denn die Macht in der Gesellschaft zu definieren, was zum Beispiel eine Wohlfühlkultur ist? Wer kann das festlegen und wer kann da nicht mitsprechen, ohne dass das ausgesprochen wird? Ein weiteres Qualitätsmerkmal für Bildungs- und Erziehungspartnerschaften ist mit Sacher intensive und regelmäßige Kommunikation. Dazu sagt er, erfolgreich ist Elternarbeit dann, wenn Eltern und Lehrkräfte regelmäßig und auf vielfältigen Wegen Informationen über die schulische und häusliche Situation der Kinder und über ihre Entwicklung austauschen. Auch hier fragt Betz kritisch nach, schränkt die Forderung nach mehr Zusammenarbeit möglicherweise die Privatsphäre der Kinder ein? Was ist denn mit Kindern, für die die Schule einen Schutzraum darstellt, den sie vielleicht von ihrer familiären Situation ganz bewusst getrennt erhalten möchten? Ein weiterer Qualitätsstandard, den Sache für Bildungs- und Erziehungspartnerschaften formuliert hat, heißt Fürsprecher für jedes Kind. Ich zitiere wieder: Elternarbeit ist erfolgreich, wenn sie Eltern dazu befähigt und darin bestärkt, Fürsprecher ihrer eigenen und anderer Kinder zu sein. Das heißt, dafür zu sorgen, dass sie eine gerechte Behandlung, Zugang zu optimalen Lernangeboten und eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung erhalten. Also es geht ihm hier beispielsweise um Maßnahmen, die Eltern aus nichtdeutschen Herkunftskulturen, so wie er das nennt, dabei helfen, das deutsche Schulsystem zu verstehen, oder auch Kommunikationstraining, die Eltern stärken sollen, sich selbstbewusst für die Belange ihrer Kinder einzusetzen. Betz fragt hierzu: Wo findet sich in der Programmatik der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft eigentlich die Perspektive der Kinder? Es wird immer mit dem Wohl des Kindes argumentiert, ohne dass dessen Position wirklich mit einbezogen wird. Gibt es überhaupt so etwas wie ein absolutes Kriterium für das Wohl des Kindes? Und auch hier fragt sie wieder: Wer legt fest, was die richtige, in Anführungsstrichen, Förderung für die Kinder ist und wie gute, in Anführungsstrichen, Eltern agieren sollten? Werden alternative Formen von Kindsein jenseits der formulierten Norm als gleichwertig angesehen? Der vierte Standard, den ich herausgegriffen habe von Sacher, heißt Zusammenarbeit mit Gemeinde und Region. Er sagt: Elternarbeit ist dann erfolgreich, wenn Elternvertreter und Lehrkräfte mit lokalen und regionalen Einrichtungen und Persönlichkeiten zusammenarbeiten, um komplexe Probleme der Schülerinnen und Schüler in ihrer Familie ganzheitlich angehen zu können. Er sagt auch, das ist der letzte Standard, dass dafür Machtteilung wichtig ist. Zitat: Erfolgreiche Elternarbeit bezieht Eltern auf angemessene Weise in schulische Entscheidungen über ihre Kinder ein und behandelt sie möglichst als gleichberechtigte Partner. Zum Anspruch der Machtteilung, ihr könnt es euch schon denken, fragt Tanja Betz, Kindheitsforscherin, wieder kritisch nach und sagt: Real ist es so, dass Positionen zum Beispiel von Lehrerinnen und Eltern nicht gleichberechtigt sind. Also Eltern stehen in einem ganz anderen Verhältnis zu ihrem Kind als professionelle Pädagogin. Und sie haben auch unterschiedliche Rollen und Interessen. Insofern fragt sie kritisch nach: Wo wird dieser Aspekt bei der Formulierung der Standards zu Bildungs- und Erziehungspartnerschaften berücksichtigt? Das Ziel sei die Nivellierung von Statusunterschieden, und sie fragt: Kann das wirklich durch eine Partnerschaftsrhetorik gelingen? Und ist diese Rhetorik nicht selbst eingebunden in bestehende Machtverhältnisse und reproduziert sie diese vielleicht sogar? Das waren zwei Positionen, die sich zum Thema Bildungs- und Erziehungspartnerschaften gegenüberstehen. Wir haben beide Positionen schon mal diskutiert in einer Gruppe von Projektverantwortlichen aus ein Quadratkilometer Bildung, und das führte zu einem sehr interessanten Gespräch darüber, wozu Ideale gut sein können und wozu auch die Kritik von Idealen gut sein kann. Die Standards für gute Elternarbeit, wie sie die Parent-Teacher Association und danach eben auch Sacher formuliert haben, sind natürlich Idealvorstellungen. Es sind Idealvorstellungen, die dazu dienen sollen, eine Richtlinie zu geben, eine Leitlinie, die angestrebt werden kann oder sollte. Betz sagt wiederum, Ideale bringen auch eine Gefahr mit sich, zum Beispiel die Gefahr, dass ausgeblendet wird, alles, was nicht in die Idealvorstellung passt, dass das nicht sein darf und dass dadurch vielleicht auch Dinge übersehen werden und unberücksichtigt bleiben. Evidenz informiert? Aber wie? Impulse für die Kooperation mit Eltern, begleitet von Fragen. Denn Fragen sind wie Flügel. Sie tragen weit über das hinaus, was scheinbar zunächst in Frage kommt. Zum Umgang mit Idealvorstellungen. Wo setzen wir in unserem Projekt- bzw. Programmkontext auf hochgesteckte Ziele, möglicherweise idealisierte Zielsetzungen? Und warum? Was passiert, wenn im Namen einer guten Sache Dinge passieren, die eigentlich nicht gewollt sind? Sehen wir dann hin oder eher weg? Fallen uns hierzu Beispiele ein? Zweitens, verschiedene Perspektiven auf Kooperation mit Eltern. Werden Begriffe wie Kindeswohl von allen Beteiligten in unseren Kooperationen gleich gedeutet? Was passiert, wenn nicht? Wäre ein Austausch darüber sinnvoll? Welche Rolle spielt bei uns die Perspektive der Kinder selbst? Gibt es in unserem Kontext Eltern, Lehrkräfte oder KooperationspartnerInnen, die den Anspruch der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ablehnen? Falls ja, was wissen wir darüber, warum dies so ist? Und wie gehen wir damit um? Drittens, Kooperation mit Eltern und Bildungsungleichheit. Betz äußert die Vermutung, dass Maßnahmen partnerschaftlicher Zusammenarbeit häufig an der Oberfläche verpuffen, wie sie sagt. Bedeutsamer für die Reproduktion von Bildungsungleichheit seien tiefer liegende strukturelle Faktoren, die erkannt und verändert werden müssen. Welche Einflussfaktoren auf Bildungsungleichheit halten wir in unseren Kontexten für besonders relevant? Das war Wissen mobilisieren in 1 Quadratkilometer Bildung. Der Podcast, der Praxis und Wissenschaft zusammenbringt. Mit Anne Seifert. Weitere Informationen und Podcasts findet ihr unter km2-bildung.de.